Einen schönen guten Tag, Frau Professor Mazzola. Es freut mich, Sie heute im Kontext unseres Hochschulpodcasts begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über das Bundesteilhabegesetz, auch als BTHG bekannt, in Bezug zur Profession der Pflege. Konkret informieren wir über die Schwerpunkte zweier sich auf den ersten Blick diametral gegenüberliegender Bereiche, über offensichtlich Gegensätzliches sowie deren Gemeinsamkeiten und die gemeinsamen Schnittstellen sowie die aktuelle Situation. Daher widmen wir uns heute diesem Thema. Bevor wir uns allerdings diesem widmen, möchte ich Sie bitten, sich unseren Zuhörern kurz vorzustellen.
Das mache ich gerne. Hallo, Rosa Mazzola ist mein Name. Ich arbeite an der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen. Ich bin dort berufen auf die Professur Pflegewissenschaft seit 2018 am Institut für duale Studiengänge und bin dort mit den Arbeitsschwerpunkten überwiegend psychische Gesundheit, die gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen im höheren Lebensalter, aber auch die Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung gehören zu meinem Schwerpunkt oder auch familienorientierte Pflege. Ich bin ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einer Fachweiterbildung in der psychiatrischen Pflege und bin dann nochmal in den wissenschaftlichen Bereich gewechselt mit einem Studium der Pflegewissenschaft und im Anschluss ein gerontologisches Studium auch. Also die Frage des gesunden Alterns hat mich zunehmend beschäftigt und in diesem Bereich später dann auch promoviert an der Uni Bremen und eben jetzt seit 2018 an der Hochschule in Osnabrück.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung, Frau Mazzola. Das hört sich ja sehr umfangreich und spannend an. Die Zielgruppe, mit der Sie sich beschäftigen, sind ja unter anderem auch alte und somit auch pflegebedürftige Personen, die stetig zunehmen. Die demografische Entwicklung ist ja in aller Munde und hinzu kommt, ist, dass diese Zielgruppe sich auch als sehr heterogen darstellt. Es gibt pflegebedürftige Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene im mittleren Alter sowie die Älteren und Hochbetagten. Und in allen jedoch vermehrt in der zuletzt genannten Personengruppe der Älteren ist auch zunehmend eine weitere besonders zu berücksichtigende Gruppe vorzufinden. Und zwar sind das die Menschen mit Beeinträchtigung bzw. Behinderung. Auch diese werden älter und gebrechlicher. Seit 2017 hat der Gesetzgeber das Bundesteilhabegesetz, auch als BTHG bekannt, als gesetzliche Teilhabegrundlage für die Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen. Was genau ist denn unter dem BTHG zu verstehen?
Ja, das Bundesteilhabegesetz als Gesetz, das sozusagen auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention quasi erarbeitet wurde, die schon von 2009 jetzt sozusagen ja auch schon vorliegt, ist das jetzt wunderbar, dass jetzt sozusagen fast 10 Jahre später hier eine Gesetzesvorlage für Deutschland vorliegt, die sozusagen diesem übergeordneten Ziel, also der selbstbestimmten Lebensführung, der Vermeidung auch von Behinderung in der Gesellschaft hier Rechnung trägt. Also tatsächlich eine gesetzliche Vorgabe, hier diesem UN-Behindertenrechtskonventionsziel Folge zu leisten. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Denn tatsächlich, wie Sie sagen, Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung, das ist eine Gruppe, die wächst. Wenn wir bedenken, dass wir jetzt schon 8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung hier in Deutschland haben, also Schätzzahlen, und fast doppelt so viele Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung, die jetzt also keinen ausgewiesenen Ausweis haben, vielleicht eher eine leichte Behinderung, aber dennoch eben Beeinträchtigung, dann ist das durchaus eine relevante Zahl und tatsächlich für uns auch ein relevantes Thema. Denn für Deutschland ist es tatsächlich einzigartig, dass wir jetzt mit diesem Personenkreis älter werdende Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderung zu tun haben. Insbesondere die Gruppe der kognitiven Beeinträchtigungen. Und das liegt eben an unserer Geschichte. In Deutschland haben wir jetzt erstmals ältere Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung. Das liegt eben daran, dass im Nationalsozialismus genau diese Personengruppe als lebensunwert quasi getötet wurde. Und das nimmt uns nochmal mehr in die Verantwortung, insbesondere auch die Pflege hier für diese vulnerable Zielgruppe auch besondere Verantwortung und Sorge zu tragen. Und es ist eben bekannt oder wird eben deutlich zunehmend, dass gerade auch Menschen mit höherem Lebensalter die häufigsten Behinderungen darstellen. Anders als vielfach gedacht, sind es weniger die angeborenen Behinderungen als vielmehr die im Leben erworbenen Beeinträchtigungen und Behinderungen, die eben ja die größten Gruppe eben darstellt. Beispielsweise die Sehbeeinträchtigung, die Hörbeeinträchtigung, der Verlust der Sprache nach Schlaganfall, nach Aphasie, nach einem Apoplex, der hier zu langfristigen Beeinträchtigungen im körperlichen Bereich führt, aber auch kognitiv oder psychische Beeinträchtigungen gehören ja zu dem Begriff der Behinderung. Und das ist wirklich eine relevante Gruppe, der wir uns wirklich hier annähern müssen.
Vielen Dank. Werden die gesetzlichen Vorgaben dieses Gesetzes bereits konzeptionell und praktisch in den Lebenswelten der Zielgruppe umgesetzt? Können Sie eventuell ein Beispiel benennen und an diesem ein Davor und ein Danach beschreiben?
Ja, also das muss man schon sagen, das BTHG ist noch recht jung. Da gilt es jetzt erst einmal Zwischenberichte abzuwarten. Die gezielten Maßnahmen aus dem BTHG, die gehen ja zum Beispiel in den Bereich der Vermeidung von Erwerbsunfähigkeit. Das heißt, man will frühzeitig eine drohende Behinderung erkennen, identifizieren und eben dann ermöglichen, dass die staatlichen Stellen hier rasch handeln. Also das heißt, man sieht jetzt beispielsweise bei den Reha-Trägern bzw. Arbeitsagenturen, dass dort es eben Modelle gibt, wo eben frühzeitig solche Angebote gemacht werden, beispielsweise bei Menschen mit nach einer Tumorerkrankung, also Krebserkrankung, oder wenn es sich abzeigt, hier ist eine chronische psychische Beeinträchtigung, die eben droht, dass eine Behinderung nach sich, dass sie eine Behinderung nach sich zieht. Hier sind eben die Arbeitsagenturen eben entsprechend jetzt in der Lage, sehr frühzeitig zu reagieren und ihnen Angebote zu machen, die eben eine Erwerbsunfähigkeit vermeiden sollen. Insbesondere auch, indem sie auch Peer-Counseling anbieten. Das ist auch etwas Neues, was beispielsweise Menschen, die selber quasi im Rollstuhl sind, dass sie ja von der Arbeitsagentur sozusagen angestellt sind und selbst Fälle betreuen, selber beraten zu Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise wie dem entgegengewirkt werden kann.
Das kommt dem Peer-to-Peer-Ansatz in vielen Bereichen gleich. Ist das richtig?
Ja, genau. Mit der Idee, das hat sich bewährt. Man weiß um die Wirksamkeit von Peer-Groups, man weiß um den Nutzen, wenn quasi Menschen, die beispielsweise hier im Themenbereich von Beeinträchtigung, Behinderung bedroht sind, wenn sie sozusagen aus ihrer eigenen Peer-Group heraus Beratung, Informationen erfahren, die selbst betroffen sind, also jemand sitzt quasi im Rollstuhl in der Beratung, ist immobil oder eben nur rollstuhlmobil, dass hier die Motivation und auch die Zufriedenheit, das Vertrauen im Rahmen einer kontinuierlichen Beratungssituation doch sehr positiv beeinflusst wird.
Wie sieht es denn aus mit der Gesundheitsversorgung bzw. mit Schwerpunkten im Gesundheitsbereich? Werden diese denn näher benannt im Gesetz bzw. Erfahren die Berücksichtigung? Und wenn ja, können Sie Beispiel benennen?
Ja, also das muss man schon sagen, das Bundesteilhabegesetz und das Verhältnis zur Pflege kann man durchaus als gespannt sehen, wenn man sich die Logik das BTAG anschaut, dann geht es ja gerade darum, mit Teilhabeleistungen eine Behinderung zu vermeiden. Also das heißt, das BTAG setzt eigentlich an anderen Stellen an, im Grunde vor der Pflege, und wird im Grunde auch so argumentiert, dass hier Leistungen überwiegend dahin gehen sollen, Rehabilitation bzw. Vorpflege, Vorrehabilitation hier anzusetzen, um eben eine Pflegebedürftigkeit und Behinderung sozusagen zu vermeiden. Und deshalb sind diese Bereiche, die gesundheitlichen Bereiche, Pflegebereiche, stehen hier einfach nicht im Vordergrund. Und wenn sie berücksichtigt sind, dann geschieht das in Abhängigkeit vom Alter und eben von auch der Wohnform. Wenn wir eben an die Hilfe zur Pflege denken, dann tatsächlich gibt es hier Regelungen.
Also kann man davon ausgehen, dass die Themen der Gesunderhaltung und Pflege eher im Hintergrund existieren, unter gegebenen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, aber sonst eher kaum in Erscheinung treten.
Genau, also die BTHG und Pflege, das wird eher abgegrenzt. Es wird auch kritisiert, dass das nicht eindeutig geregelt ist. Aber man muss einfach feststellen, das sind unterschiedliche Gesetzbücher. BTHG agiert jetzt im SGB IX, also im Sozialgesetzbuch 9, und zusammen in Teilen mit der Eingliederungshilfe, die eben jetzt auch im Sozialgesetzbuch 9 stattfindet, die Hilfe zur Pflege im Sozialgesetzbuch 12. Also hier gibt es noch aus der Historie auch sehr gute Möglichkeiten der Zusammenfassung für Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung, beispielsweise in besonderen Wohnformen. Aber wenn es um die Pflege geht, dann sind wir im Sozialgesetzbuch 11. Da scheint die Zusammenarbeit sozusagen zu knirschen, weil hier eine völlig andere Zielsetzung, eine völlig andere Logik dahinter steht. Man muss ja auch beachten, dass BTHG, also überwiegend eben also finanziert durch das SGB 9 und 12. Das sind eben keine Versicherungsleistungen, sondern wird eben über Steuer finanziert, während wir bei den klassischen Pflegeversicherungsleistungen eben von einer Versicherung ausgehen und dann auch nur von einer Teilkasko. Also es sind komplett andere Finanzierungswege, die eben auch dazu führen, dass es zwischen Pflege und BTHG hier ein sehr angespanntes Verhältnis gibt und extrem viele Regelungen braucht, die nicht für jede Personengruppe, nicht für alle Akteure hier im Gesundheitspflege- und Sozialwesen hilfreich sind. Man muss auch sagen, dass nicht nur die andere Finanzierung, es steht eben auch ein anderes Paradigma jeweils dahinter. Das sehen Sie, wenn Sie in die Ausbildungsbereiche gehen von Pflege oder eben auch Heilerziehungsberufe. Wenn Sie sich die Leitbilder anschauen von Einrichtungen mit besonderen Wohnformen oder stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen, da werden Sie völlig andere Begrifflichkeit finden. Der Begriff Teilhabe wird völlig anders gesehen, wenn er überhaupt auftaucht in der stationären Langzeitpflege. Im Bereich von SGB 9 und 12, also Teilhabe, Eingliederungshilfe, da geht es um Förderung, da geht es um individuelle Bildung, da geht es um die Stärkung von Alltagskompetenzen, sozialer Teilhabe, Lebensweltorientierung. Bei der Pflege geht es um Hilfestellung. Ja. Da geht es weniger um tatsächlich jetzt Teilhabe in Bildung, in Arbeit, in soziale Bereiche, sondern hier steht pflegerische Prävention, Prophylaxen im Vordergrund, pflegerische Hilfe, eben die Sorge bei Ernährung, Hygiene und so weiter. Sodass hier die Teilhabe völlig anders gesehen wird, und das zeigt sich oder bildet sich auch eben ab in den Aufgabestellungen, in den Zielsetzungen jeweils. bis hin eben zu den Ausbildungsgängen und Qualifikationsprofilen.
Ja, wie Sie gerade benannt haben, wir sprechen von unterschiedlichen Arbeitsgrundlagen und Zielsetzungen. Kann man davon ausgehen, dass sich diese somit gegenseitig ausschließen oder ist auch eine Ergänzung möglich, sodass eine Zusammenarbeit zielführend in den Fokus rücken kann?
Ja, unbedingt. Ich würde nicht nur sagen kann, sondern es muss. Also das ist erstmal nur festzustellen. Das ist erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass diese unterschiedlichen Kostenträger, die unterschiedlichen Trägereinrichtungen völlig andere Zielsetzungen verfolgen und entsprechend andere Aufgaben haben müssen. Die haben völlig andere gesetzliche Aufträge. Das Problem für uns, für die Akteure in der Praxis, entsteht eben dann an diesen Schnittstellen. Und da zeigt sich eben die Notwendigkeit, hier zu reagieren, eben an den Schnittstellen, wenn beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung älter werden. An diesen Schnittstellen können wir die Konflikte sehen, die Reibung und zugleich die Notwendigkeit für gemeinsame Ausbildung, für Zusammenarbeit, Kooperation, Koordination sehen. An diesen Schnittstellen, wo sozusagen die Leistungen von der Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz enden, beispielsweise beim Alter oder wenn der Pflegebedarf extrem steigt mit zunehmendem Alter, dann plötzlich ergibt sich eine andere Bedarfslage für die Gesetzgebung und es wird eben geboten, dass hier ein anderer Träger hier einspringt, wie es eben das Gesetz vorsieht, nach der gesetzlichen Altersgrenze soll hier eben die Pflegeversicherung eintreten, wofür sie eben zuständig wäre. Was aber an diesen kostenträgerorientierten Prozessen übersehen wird, ist der individuelle Mensch, der eventuell vielfach seit vielen Jahren in Wohnform gelebt hat, mit personeller Kontinuität, mit besonderer Betreuung für seine Bedarfe mit Beeinträchtigungen und der Behinderung und jetzt nur aufgrund eben eines Alters, also des kalendarischen Alters hier mit der gesetzlichen Vorgabe ab 65, dann hier sozusagen in ein anderes zu einem anderen Kostenträger oder die Zuständigkeit sich ändert. Und hier gibt es zwar Regelungen, dass beispielsweise die Menschen, die bereits vor diesem Eintreten der Altersgrenze auch schon Eingliederungshilfe hatten, dass die eben dann auch weiter Hilfe zur Pflege erhalten. Aber was ist mit denen, die eben bis zu dieser Altersgrenze noch keine Eingliederungshilfe hatten? Also da eben gibt es immer noch sehr viele Schwachstellen eben an diesen Schnittstellen, die man nicht bedacht hat. Und das ist eben deshalb problematisch, weil es eine wachsende Gruppe ist, die davon betroffen ist, von diesen Lücken, die einfach noch nicht gut geklärt sind und die auch alle Beteiligten, sowohl die stationäre Langzeitpflege in Schwierigkeiten bringt, weil sie nicht vorbereitet ist auf diese Zielgruppe und diese Wohnform, die bisher diesen Personenkreis betreut haben, ebenso in die Bredouille bringt, weil die Anreize nicht wirklich gut sind für die besonderen Wohnformen, um hier Pflege mit zu übernehmen, diese einzukaufen. Das ist offenbar nicht gewünscht.
Das hört sich ja sehr nach einem systemischen Makel an, der ja so im Kleinen leider nicht verändert werden kann. Da bedarf es ja anderer Wege. Aber was ist denn nötig für eine Zusammenführung der Berufsgruppen, also der Berufstätigen, damit sie ein gemeinsames oder ein gegenseitiges Verständnis entwickeln können und auch gegenseitig Kenntnisse transportiert werden können von der einen Berufsgruppe zur anderen, dass da eben ein multidisziplinäres Arbeiten und der multidisziplinäre Ansatz auch gelebt werden kann?
In der Tat, das ist ein systemisches Problem und das gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Denken Sie an die Übergänge von SGB V, der Behandlungspflege, zu SGB XI. Das sehen wir an vielen Stellen, dass diese Übergänge zwischen den Kostenträgern, zwischen Sektoren, dass die Probleme schaffen für die Betroffenen selber. Denken Sie an diese Einteilung kurativ und palliativ, eben die Behandlungspflege und SGB-11-Pflegeversicherung. Das ist in der Umsetzung, in der praktischen Ausführung, in der Betreuung sehr kontraproduktiv und ist bekannt, aber wird jetzt eben nochmal prekär, weil die Menschen mit Menschen höheren Alters eben mehr werden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, ältere Menschen mit Beeinträchtigungen mehr werden. Es ist bekannt, dass gerade Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sehr viel früher und häufiger an chronischen Erkrankungen, von chronischen Erkrankungen betroffen sind und auch von psychischen Auffälligkeiten und auch früher von Pflegebedürftigkeit betroffen sind. Und diese Phänomene, diese demografische Entwicklung, die gebietet es, wegzugehen von dieser Fragmentierung, Kostenträgerorientierung, wegzugehen auch von dieser berufsständischen Orientierung, dass hier entweder Heilerziehungspfleger und dort andererseits die Pflege Gruppe arbeitet. Das entspricht nicht mehr einem Deutschland sozusagen, wo die Zahl der chronischen Erkrankungen, Multimorbidität, Langlebigkeit das zentrale Thema wird und völlig ungeklärt ist, wie im Grunde hier die Pflege geleistet werden kann, wenn auch die familiale Pflege zunehmend abnimmt. Und all das gebietet, dass wir hier darüber sprechen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie zukünftig diese Berufsgruppen zusammenarbeiten mit dem Ziel, dass gerade diese vulnerable Pflegegruppe eben nicht diskriminiert wird und die gleichen Chancen haben für Zugang zu gesundheitlichen Leistungen, zu pflegerischer Versorgung und hier die eben die gleichen Angebote bekommen, wie auch Menschen ohne diese Beeinträchtigung. Und dafür wäre meiner Meinung nach es längst geboten, viel häufiger bei den Gesundheitsberufen beispielsweise, bei viel häufiger gemeinsame Studiengänge zu konzipieren, um hier das Thema Chronizität, Langlebigkeit, Multimorbidität gemeinsam sozusagen zu bearbeiten, gemeinsam Fälle zu bearbeiten, auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die über sozusagen die Eigenberufsstelle hinausgeht, also nicht nur in diesen Begriffen Bildung oder Pflege, Begleitung oder Fördern zu arbeiten, sondern auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und ein Verständnis zu entwickeln für jeweils die andere Gruppe, die andere Gesundheitsberufe. Und das ist die Voraussetzung für eine sehr gute, kontinuierliche, qualitativ hochwertige gemeinschaftliche Versorgung.
Das hört sich sehr spannend an, klingt aber so ein bisschen noch wie Zukunftsmusik, weil Studiengänge in Pflege und auch in der Heilerziehungspflege sind noch leider noch nicht so viel umgesetzt, als dass sich das ja im Endeffekt in der Praxis wirklich bemerkbar macht, was schade ist und was definitiv gefördert werden muss. Wie sehen Sie denn die Tatsache, dass in der Behindertenarbeit sehr multidisziplinär gearbeitet wird, wo die Heilerziehungspflege mehr oder weniger hineinwächst, aber die Pflege ja eher monodisziplinär tätig ist? Das heißt, sie arbeiten auch mit der Ärzteschaft, aber grundlegend ist eher eine Monodisziplinarität in der Pflege vorhanden. Wie können denn Pflegende dazu qualifiziert werden, mit der multidisziplinären Zusammenarbeit eins zu werden?
Also zum einen, ich kenne sehr, sehr viele Kollegen aus dem Bereich der Heilerziehung und eben aus der Praxis heraus höre ich eben sehr oft, dass den Wunsch und auch das Bedürfnis nach Zusammenarbeit. Also aus der Seite der Praxis ist das ein wirklich Herzenswunsch, hier mehr zusammenzuarbeiten. Beispielsweise kommen Fragen an mich heran, Mensch, wir haben jetzt hier älter werdende Menschen mit Beeinträchtigungen und das Thema Sterben kommt auf und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es kommen Fragen der Ernährung, der künstlichen Ernährung, Umgang mit PEG-Sonden, also spezialisierte Ernährungsformen, die in diesen Einrichtungen einfach nicht vorgehalten werden. Und sie machen häufig Erfahrungen bei Transition, bei Krankenhausbehandlungen der Betroffenen, dass vielfach im Krankenhaus auch wenig Information vorliegt, wenig Wissen darüber, welche Qualifikation, welche Versorgungssituation eigentlich in den besonderen Wohnformen vorliegt. Also da gibt es wirklich Vorstellungen, als wäre da die besondere Wohnform einem Krankenhaus ähnlich oder auch der stationären Langzeitpflege, wo sämtliche Hilfsmittel, Behandlungspflegeutensilien vorliegen. Und das ist mitnichten der Fall. Das heißt, die Betroffenen werden häufig mit einer PEG-Sonde, also perkutan-endoskopischer Gastrostomie, einer angelegten Magensonde zur künstlichen Ernährung in ihre ursprüngliche Wohnform zurückgeschickt, entlassen. Und es ist unter Umständen niemand da, der diese Sonde bedienen kann, professionell. Das sind so zwei Beispiele, wo dringender Bedarf besteht, hier zusammenzuarbeiten. Und es gab auch schon Ansätze, also aus der Praxis der Wunsch da. Tatsächlich braucht es noch Strukturen im Bereich der Ausbildung. Da sind wir eben in Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr berufsständig unterwegs. Und es muss eben geregelt werden, welche Personen mit welcher Qualifikation dürfen in welcher Einrichtung arbeiten. Anstatt zu schauen, wo sind welche Personen, welche Bedarfe haben die und danach sozusagen zu schauen, welchen Skills-Mix benötigen wir. Da sind wir tatsächlich noch weit, weit weg von, aber aus der Praxis bin ich überzeugt, dass wir da sofort gemeinsam Studiengänge entwickeln können, wo wir uns gegenseitig bereichern, beispielsweise eben im Bereich Pflege oder im Bereich Empowerment begleiten, bilden, dass wir sehr gut zusammenarbeiten könnten, dass es eben auch jetzt schon Überlegungen gibt. Es gibt ja auch schon Ansätze im Bereich der Akademisierung, wo quasi Weiterbildungsprogramme entwickelt werden, die sozusagen erstmal voraussetzen, dass es eine Profession, also eine abgeschlossene Berufsausbildung, ein abgeschlossenes Studium gibt und man dann nochmal zusammenkommt, um sich zu einem bestimmten Phänomen, wie beispielsweise Demenz, hier weiter zu qualifizieren. Das heißt, die Notwendigkeit besteht hier weniger darin, sich in der eigenen Profession zu spezialisieren, sondern auf der Profession quasi aufbauen, sich zu öffnen, nach links und nach rechts, zur Heilerziehungspflege, zur Sozialarbeit und dort quasi gemeinsam ein bestimmtes Phänomen zu bearbeiten, was eben jetzt aktuell stärker wird, eben zum Beispiel ältere Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung. Ja. Also da geht es darum, die Weiterbildungscurricula, da die Berufeordnung nochmal anzuschauen, um hier quasi schneller voranzukommen. Aber die Bretter müssen gar nicht so dick sein, meiner Meinung nach.
Ja, das hört sich sehr spannend an. Ich kann das auch nur unterstützen. Wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass die angeeigneten Kompetenzen an der Hochschule, ob jetzt per Studium oder per Weiterbildung, dass die auch praktisch umgesetzt werden können? Das heißt, ohne zwangsläufig den Arbeitsplatz oder die Hierarchieebene zu wechseln, ohne diesen Weg natürlich auszuschließen, aber inwiefern sind die Träger auch daran interessiert, beziehungsweise auch, was gibt es für finanzielle Anreize, diesen Weg zu gehen?
Ja, absolut, gebe ich Ihnen recht. Es wird eine Heilerziehungspflegerin wird immer schauen, verdient sie in der Heilerziehungspflege besser als die Erzieherin oder besser als die Pflegende und umgedreht. Wenn Altenpflege plötzlich feststellt, es gibt bessere Anreize für ihn in der Klinik, dann wird er dahin gehen. Also man muss sich diese Anreize schauen. Vieles läuft natürlich darüber, über Bezahlung, über Arbeitsbedingungen. Und genau da muss man eben ansetzen. Fakt ist, dass wir aufgrund der Situation, aufgrund der Demografie, aufgrund dieser Phänomene, der Zunahme von Langlebigkeit, Chronizität, dass wir die Notwendigkeit, also das Mandat hierzu zu handeln, das ist da, die Notwendigkeit ist da. Jetzt gilt es eben, diese Anreize zu prüfen, wie es tatsächlich zu prüfen, ist das auch eben aus der gesetzgeberischen Seite gewollt, hier die Anreize so zu ändern, dass hier sozusagen Querverbindungen, Quereinstiege möglich sind, um dieser wachsenden vulnerablen Gruppe gerechter zu werden als jetzt in diesen extrem fragmentierten berufsständigen Programmen, Ausbildungsprogrammen.
Und was kann die einzelne Pflegeperson oder auch Heilerziehungspflege, Sozialarbeit tun, um diesem Bedarf gerecht zu werden, ohne auf die Politik warten zu müssen?
Also es gibt jetzt schon die Möglichkeit, regional individuelle Einzellösungen zu begehen, indem man gemeinsame Projekte sich überlegt, indem man die Köpfe zusammensteckt, die Stühle zusammenstellt und überlegt, hier ist eine Einrichtung, hier gibt es eine Einrichtung, wir haben beide dieselben Zielgruppen. Es geht uns jeweils zum Beispiel das Krankenhaus und die Behinderteneinrichtung, die besondere Wohnform. Und sie haben immer wieder erlebt, dass es Schwierigkeiten gibt bei Transition, bei der Einweisung bzw. Entlassung. Hier gibt es auch schon Best Practice-Beispiele, wie man diese Kontinuität in der Versorgung, die Stabilität der Versorgungsqualität erhalten kann, wenn man quasi diese Brüche versucht zu vermeiden, wenn es eben der Fall sein muss, dass eine Person mit Beeinträchtigung den Ort wechseln muss, kurzfristig oder längerfristig, dass hier gewährleistet wird, dass die verschiedenen Akteure voneinander wissen, alle relevanten Informationen haben und gut die Steuerung, die Koordination so funktioniert, dass eben diese Person keine Benachteiligung hat im Vergleich zu Menschen ohne diese Behinderung. Und dass es eben hier klug wäre, sich zusammenzutun und zu überlegen, welche Konzepte, zum Beispiel Rooming In oder die Assistenz, die es schon aus anderen Bereichen, denken Sie an Familien und Kinder, was es da für Sonderregelungen gibt, um sozusagen die Kontinuität und die Lebensqualität für diese Betroffenen so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Also da gibt es eine Reihe schon von sehr guten Modellen, wo man nicht warten muss, bis das Gesetz hier kommt für eine Kooperation, für eine sektorenübergreifende Kooperation, sondern wo man jetzt schon regional mit den Kooperationen und Praxispartnern sehr gute Lösungen finden kann. Durch gemeinsame Schulungen, gemeinsame Fallbesprechungen, regelmäßigen Austausch, um mehr voneinander zu erfahren, um Verständnis füreinander zu haben, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und damit eben die Lebensqualität, die Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten und zu verbessern.
Ja, das ist wünschenswert und wäre auch im Endeffekt das Ziel, dass es für alle Bereiche so umgesetzt wird. Wie sehen Sie die theoretischen Grundlagen für die Person in der Praxis? Also wie können diese sich die theoretischen Grundlagen entsprechend aneignen? Obliegt es im Endeffekt dem Träger, der dann nach Kooperationspartnern oder Anbietern sucht, oder sollte das der Einzelpflege oder der Einzelperson obliegen?
Nein, es wäre schon im Interesse auch des Trägers, wenn dass er eben da die Fürsorgepflicht auch hat und die Verantwortung für eine gute Versorgungsqualität, eben hier mit den Kooperationspartnern sich gemeinsam zu überlegen, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen, Fortbildungsveranstaltungen, Weiterbildungsqualifizierung, sich vielleicht gegenseitig Hospitationen zu ermöglichen, gegenseitige fachliche, kollegiale Beratungen anzubieten. Also das kann man sehr niederschwellig, finde ich, jetzt schon könnte man das sehr niederschwellig machen, indem man Konzile macht, also kollegiale Beratungen macht, wo in das Krankenhaus jemand aus der Heilerziehung, Pflege kommt und man macht eine gemeinsame Pflegevisite und umgedreht, wenn das frühzeitig zu planen ist, die Transition, man besucht sich vorher und informiert alle relevanten Personen und prüft, wie kann quasi diese Behandlungssituation so gelingen, dass man dieser Person nicht schadet. Und dass das, was durchgeführt werden soll an Diagnostik und an Behandlung, tatsächlich so durchgeführt wird, dass dieser Person auch geholfen wird und eben nicht an Schnittstellenproblematik scheitert. Und das wäre, finde ich, etwas, was sofort passieren kann, wo beispielsweise auch das Management jetzt auch schon diese Möglichkeit bieten könnte, dass man frühzeitig Angehörige, Assistenz, die Bezugspflegeperson in den jeweiligen Einrichtungen mit einlädt und eben plant die Übergänge, weil es eben bekannt ist, dass gerade für diese Person eine Ortswechsel mit extremer Belastung, mit extremem Stress verbunden ist. Und das sollte man tunlichst vermeiden, auch um den Versorgungs-Behandlungsprozess nicht zu beeinträchtigen. Und das andere wäre eben die Frage, ob man längerfristig eben prüft, wie viel Qualifikation brauchen wir, wie muss unser Personalmix aussehen, wenn unser Bewohnerprofil eben in diese und jene Richtung geht, zunehmendes Alter, zunehmende Pflegebeeinträchtigung, Pflegebedürftigkeit. Wie können wir da kooperieren mit Pflegediensten, mit regelmäßigen Austausch, Fortbildung? Das würde ich definitiv in der Hand des Trägers sehen und nicht in der einzelnen Pflegeperson.
Was sehr nachvollziehbar ist. Aber die ganzen Punkte, die Sie soeben genannt haben, das hört sich sehr danach an, als dass da nochmal eine extra Qualifikation von der Person notwendig ist, die dann diesen Überblick im Endeffekt haben muss, beziehungsweise auch von dem Netzwerk, welches dann mit dem Überblick betraut ist. Ja, es wird spannend, es bleibt spannend. Ich denke, es ist auch schon spannend, in diesem Bereich zu arbeiten. Und was Sie eben gesagt haben, hört sich sehr danach an, dass interessiertes Fachpersonal damit zielführend und kompetent in die Lebenswelt dieser Zielgruppe unterstützt werden kann, wenn es denn vom Träger ja ermöglicht wird. Bevor wir uns verabschieden, da wir jetzt so langsam zum Ende kommen, möchte ich zu Ihrer Wahlfrage kommen, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Ganz gezielt lautet sie: Was fällt Ihnen zum Thema Gesundheit in Bezug zu unserem heutigen Thema ein?
Ja, da nehme ich sehr gerne Bezug auf die aktuelle Covid-19-Situation. Also soziale Teilhabe, wie sie im BTHG formuliert ist, muss man wirklich sagen, ist eher nicht Bestandteil der stationären Langzeitpflege. Und das heißt eben im Umkehrschluss auch, wenn wir jetzt hören Angehörigenberichte, insbesondere eben aus der stationären Langzeitpflege in dieser Zeit der Covid-19-Pandemie. Ich finde, diese Berichte haben eindrücklich gezeigt, dass dort die Besuchseinschränkungen, die Restriktion, Einsamkeit, Isolation aufgezeigt haben. Und allein diese Situation sollte doch nochmal zu denken geben, inwiefern das tatsächlich legitim ist zu sagen, dort in diesen Einrichtungen ist soziale Teilhabe hier kein Bestandteil, sondern ich würde sagen, soziale Teilhabe muss bis zum Lebensende für alle Versicherten im Vordergrund stehen dürfen, unabhängig auch von der Wohnform.
Vielen Dank für Ihr Statement. Ich kann das nur unterstützen. Und abschließend möchte ich mich bei Ihnen für das sehr informative und brisante Gespräch bedanken und dafür, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben.
Danke Ihnen.